Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich finde das so schön, dass ihr das so spontan macht.
Ja, also wenn Lutz mich Montag gefragt hätte, ob ich hier vorne stehe, dann hätte ich natürlich gesagt, nein. Selbst mit den Kindern musste ich eine Nacht drüber schlafen, ob ich mir zutraue, den Kindergottesdienst zu machen. Und dann dachte ich, dann haben wir drüber gesprochen und dann kam auch so eine Idee, Charlotte, lass uns Steine anmalen. Ja, Steine anmalen, das haben wir schon mal gemacht, das kriege ich hin. Aber da muss ich ja noch ein bisschen verpacken. Du kannst ja nicht einfach Steine anmalen. Muss ja irgendwie noch einen Bezug kriegen. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen. Und dann dachte ich, okay, ich mach das. Ich rufe jetzt Lutz an und sage, ich mach das. Wenn noch jemand Zweites dazukommt, ist natürlich nicht schlecht. Und jetzt unterstützt mich Tobias dabei. Der hat mir heute Morgen und gestern schon fleißig geholfen mit diesen ganzen Steinen. Und es gibt da so eine Geschichte. Ich könnte jetzt hier stumpf eine Geschichte vorlesen, aber ich hatte ja die Kinder im Kopf und es sind heute nicht so viele da. Und deswegen haben wir eben gerade während dem Lobpreis überlegt, wir beziehen euch alle in die Geschichte mit ein. Und das Steine malen, das mache ich dann mit den Kindern. Wenn es auch nur 2 oder 3 sind, das kriegen wir dann auch schön alleine hin. Aber die Geschichte ist dann doch irgendwie vielleicht zu wertvoll, um sie... Ja, irgendwie war das Gefühl da, das machen wir mit euch allen. Es gibt, das ist eine Geschichte, die ich jetzt aber nicht einfach vorlese, sondern mit euch hier mache. Das ist ja dann viel spannender. Und zwar gibt es ein Experiment, da hat ein Lehrer mit seinen Schülern so ein kleines Experiment gemacht und zunächst hier erstmal große Steine reingelegt. Ja.
Ich bin jetzt mal der Lehrer.
Der macht dieses Experiment.
Der eine oder andere kennt das vielleicht auch schon. Oh, sieht schon ganz voll aus, ne? So. Also so große Steine kriegen wir da jetzt nicht mehr rein. Ist das Glas denn voll?
Lotti, ist das Glas voll?
Ja. Ja, sieht schon ganz schön voll aus, ne? Natürlich ist es nicht voll. Es ist voll an großen Steinen, aber da ist ja noch ganz viel Platz. Das sieht doch schon gut aus. Super, was da noch an Steinen reingeht, ne? Und ist es jetzt voll? Immer noch nicht? Nee, ne? Da passt noch was rein. Ja, super. Ja. Haben wir denn genug Sand mitgebracht? Was da alles reingeht in das Glas? Das sieht schon gut voll aus, ne? Aber nochmal die Frage, ist das Glas voll? Nein. Was geht noch rein? Wasser, richtig. Genau. So, also jetzt würde ich sagen, den Zentimeter, den schenken wir uns. Das ist hier unsere, damit es nicht überläuft. Aber jetzt ist das Glas voll. Jetzt kriegen wir nichts mehr rein. Und dann fragt der Lehrer die Schüler, was heißt das denn jetzt für uns? Wenn wir das mal auf unser Leben übertragen, was will uns das sagen? Und dann antwortet ein Schüler so ganz schlau, naja, das heißt jetzt, mein Terminkalender im Leben ist so voll, aber ich schaffe es immer noch, ganz viele weitere Sachen immer noch mit reinzupacken. bis es dann irgendwann überläuft. Aber ich kann immer noch einen Termin mit reinpacken. Dann sagt der Lehrer, nee, das soll uns das nicht sagen. Das könnte man meinen. Und das ist irgendwie naheliegend, weil das Leben von einem selber ist voll und man neigt dazu, es immer noch voller zu packen. Aber das Entscheidende daran ist, wenn ich in meinem Leben nicht zuerst die großen Steine reinlege, das, was wichtig ist im Leben, und vielleicht mit dem Kies oder mit dem Sand anfange, mit den kleinen Dingen im Leben, die nicht so wichtig sind, die aber immer so wichtig erscheinen und sich aufdrängen, ich will aber gemacht werden, wenn ich damit anfange, dann ist kein Platz mehr für die großen Steine, die ich in meinem Leben erstmal benennen muss. Und das soll uns diese Geschichte sagen, dass wir erstmal uns hinsetzen müssen und uns klar werden müssen, was sind denn die Prioritäten im Leben? Was muss ich an erster Stelle definieren und das in mein Glas füllen und dann gucken, wie viel Platz ist denn dann noch für kleine Steine und für Sand und Wasser. Genau.
Und ich möchte nochmal auf dieses Thema der Neukonferenz eingehen, weil mich das natürlich naturgemäß zurzeit sehr beschäftigt. Also ich habe schon gesagt, wir machen diese Konferenz, um nochmal so einen geistlichen Aufbruch zu erleben. Das geht so in Richtung irgendwie, da ist so eine Herzen, da sind so Herzen, ja, und da kommt auch Wasser drauf, aber das dringt noch nicht wirklich ein. Aber Gott möchte eindringen. Und Gott möchte nicht nur unsere Oberfläche benetzen, sondern er möchte in die Tiefe reinkommen. Bis in die Emotionen, Freude. Das ist eine der ganz tiefen Emotionen, die wir haben. Ja. Und wenn Freude da ist, die anderen tiefen Emotionen, die wir auch haben, zum Beispiel Ängste, Sorgen, werden besiegt, werden überwunden. Also um solche Dinge geht es, um Gott in der Tiefe des Lebens zu erfahren. Und da spielt Heilung eine große Rolle, schon immer in der Bibel, wenn Jesus kam, das ist so ein Türöffner, das ist so einer, bang, Gott ist wirklich da in einer ganz großen Macht und ganz übernatürlich, so ist nämlich Gott, Gott ist übernatürlich und möchte uns berühren und also das sind so diese großen Themen. Und da freue ich mich auch richtig drauf, dass wir wieder die Gelegenheit haben, das in Bünde zu erleben, dass der Chuck kommt. Ich habe ja den Chuck vor anderthalb Jahren, so zufälligerweise in Amerika fast kennengelernt beim Kaffee und wir waren einen Kaffee zusammen getrunken, war wirklich nur ein Kaffee trinken und das hat mich schon so berührt, weil ich hatte vorher erlebt, er verantwortet dort in Amerika in einer Gemeinde Heilungsräume und ich habe wirklich erlebt, dass an einem normalen Samstag über 400 Leute aus der ganzen Welt kamen, um dort Heilung zu suchen. Und das passiert dort jeden Samstag seit Jahrzehnten. Ich habe Familien erlebt aus Indien. Hallo? Die mit ihren kleinen Kindern sich irgendwo zu einem Flughafen bewegt haben, mit einem Flieger nach Amerika geflogen sind, dort sich wieder 4 Stunden in einen Bus gefahren sind, um in die Pampa zu kommen, nämlich die Gemeinde liegt wirklich, die ist so groß wie Herford, liegt völlig in der Pampa, um dort an Heilungsgottesdiensten teilzunehmen. Das ist unglaublich. Und in der gleichen Gruppe waren Leute aus Bulgarien, aus Dänemark, aus, wo du denkst, Bulgaren? Die nehmen das Geld in die Hand, um dahin zu fliegen? Wow. So, und jetzt hatten wir ihn da so beim Kaffee und ich habe so ganz, wie es so manchmal so spontan geht, würdest du auch zu uns nach Deutschland kommen? Allerdings, was heißt Deutschland? Nach Bünde. Ja. Und dann sagt er gleich, ja, meldet euch an in meinem Kalender und wenn ich Zeit habe, komme ich. So, er war schon irgendwie special und da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf, weil er ein Mann ist, der seit Jahrzehnten in einer Ortsgemeinde lebt. Das ist kein reisender Evangelist. Der ist zwar jeden Monat auf der Welt unterwegs. Das ist wirklich unglaublich. Der kennt kein Jetlag. Mit fast 70 Jahren. Der steigt aus dem Flugzeug irgendwo in der Welt und fängt an zu predigen. Und abends, wenn Marion und ich völlig fertig ins Bett schleichen, dann sitzt er noch mit jungen Leuten, trinkt ein Glas Wein und betet nochmal für die. Da denkst du irgendwie, hallo? Habe ich irgendwas verpasst? Ne? Ich kann irgendwie alt und schwächer werden oder so, ne? Und depressiver werden, aber doch nicht. Hammer! Also ich freue mich sehr drauf. Der bringt wieder ein Team mit. Einer aus Australien, einer aus Amerika, auch ein Deutscher ist mit dabei und die werden uns unterstützen. Da bin ich richtig, ich freue mich, dass wir es im Universum machen können. Hey, wo gehört die Botschaft hin? Hier hin? Ja, hier gehört sie auch hin. Aber wo gehört sie hin? In die Welt. Ins Universum. Also die Botschaft gehört ins Universum. Ich freue mich da richtig drauf, dass wir da einen Termin gekriegt haben und das machen konnten. Ich freue mich richtig drauf, dass wir das mit unseren Tochtergemeinden zusammen machen können. Dieses Mal zum ersten Mal. René wird mit moderieren. Matthias, eine Band aus Lübeck, wird mitspielen. Also das finde ich richtig, richtig cool. Das war das, wo wir merken, ah, das gewinnt so ein bisschen Breite. Das finde ich, da gibt's so viele Dinge, auf die ich mich freue. Allerdings, ich kam letzte Woche nach Hause aus meinem Urlaub und musste feststellen, ich glaube insgesamt, letzte Woche Mittwoch, waren insgesamt 30 Karten verkauft worden. Das war so der Moment, wo ich sag ja mal, was ich gedacht habe, scheiße, was machst du denn jetzt? Weißt du, ich habe ja schon vor Wochen Verträge unterschrieben. Ich habe Holger angewiesen, Tausenderbeträge schon überweisen. Wir haben, glaube ich, schon irgendwie 5.000 Euro überwiesen. Keine Ahnung, vielleicht sind es nur 3.000 Euro. Ist mir doch ganz egal. Aber versteht ihr das? Könnt ihr das nachfühlen? Ne, wo ich dachte, okay, was passiert hier denn? Was ist hier denn los? Irgendwie, Gott ist am Start, allerdings die Frommen noch nicht. Könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden? Ja. Ich glaube, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist. Also ich bin jetzt seit über 25 Jahren Pastor und auch schon länger ja voll engagiert. Also ich sag mal, solche Situationen habe ich wie oft gehabt? Jedes Jahr dreimal oder so. Versteht ihr? Ja. Aber auf alle Fälle habe ich gedacht, was machen wir damit? Was möchte Gott uns sagen? Glücklicherweise sind ja ganz viele bei euch, die voll innerlich dabei sind. Die haben nicht nur schon Karten gekauft, denen kann ich alle Mails schicken, die antworten auf WhatsApp-Nachrichten, die denken mit, die beten mit, super. Also und ihr wisst ja schon, die meisten von euch wissen mittlerweile schon Bescheid und haben dran teilgenommen. Und ich habe so unterschiedlichste Nachrichten von euch bekommen, was ihr auch so von Gott empfangen habt. Und ich kann nicht alles wiedergeben, aber so eine Sache möchte ich mal wiedergeben. Und zwar hat die Sarah, nur dass ihr es ein bisschen einordnen könnt, mir einen Text gegeben, zugeschickt aus einer Bibellese oder so einer Tagesandacht, sage ich mal. Dieser Text stammt von einer Frau, Heidi Baker, die ist schon ein bisschen älter, ist in Afrika sehr aktiv mit Gott unterwegs und die hatte dort eine Vision. Und bei all den Rückmeldungen, die ich schon bekommen habe, hat mich vieles bewegt da und so, aber das hat mich so bewegt, dass sie sagte, ich lese euch das mal vor. Das hat erstmal mit unserer Situation nichts zu tun, ne? Ist in Afrika und schon vor ein paar Jahren her. Und einige Jahre, nachdem ich nach Mosambik gekommen war, hatte ich eine Vision, in der Gott mir zeigte, wie er eine Bewegung der übernatürlichen Liebe auf Erden freisetzen möchte. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich glaube, im Kern geht es doch darum, dass Gott uns seine übernatürliche Liebe offenbaren möchte, oder? Und uns auch selber so damit infiltrieren möchte, dass wir auch übernatürliche Liebe empfinden und leben. In dieser Vision wurde ich in den Himmel emporgehoben und befand mich hoch über der Erde. Die Erde war ringsherum von abertausenden feurigen Wagen umgeben. Sie transportierten die Herrlichkeit Gottes. Das ist auch teilweise gut biblisch. Also es gab schon andere Leute, die feurige Wagen in der Bibel im Himmel gesehen haben. Also wir sehen ja diese unsichtbare Welt normalerweise nicht. Nur die Bibel bezeugt uns immer wieder, es gibt sie. Ja, Jesus ist ein Teil dieser unsichtbaren Welt, der Heilige Geist auch, der Vater im Himmel auch und die Engel auch. Und ja, also sie sieht diese feurigen Wagen um diesen ganzen Erdball und sie transportieren die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit, die Kraft, die Reinheit Gottes. Das Leben. In jedem feurigen Wagen saßen zwei Heilige Gottes. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Sie waren vollkommen transparent. In ihnen war nichts Verborgenes. In ihnen gab es keine Dunkelheit, nichts Verschleiertes. Sie waren von nichts verhüllt, Sie waren transparent und voll von Herrlichkeit, voll von Licht. Das wird ein Punkt sein, darauf möchte ich gleich noch mal ein bisschen näher eingehen. Also das ist jetzt hier nicht schön, ne? Wie immer meine Zeichnung. Aber das steht jetzt für Transparenz. Jesus, ne? Sonst mache ich nur Strichmännchen, heute mal nicht. Also sie sieht irgendwie, in diesen Wagen sind Heilige und was sie alle kennzeichnen, sie sind irgendwie total transparent. Es gab nur eine farbige Stelle in jedem Heiligen. Das war witzig. Und zwar ein riesiges Herz, das von Schulter zu Schulter reichte. Ein Herz, das voller Liebe und Leidenschaft schlug. Es war ein riesiges, rotes Herz. Fand ich sehr spannend, von Schulter zu Schulter hier. Gut, rotes Herz. Das war also die farbige Stelle. In jedem feurigen Wagen. Ich schaute zum Himmel empor und da war Jesus. Er ist so wunderschön. Seine Augen der Liebe waren auf mich gerichtet. Sie brachten mich zum Schmelzen und bewirkten, dass ich mein Herz vergrößerte. Ich sah sein Herz und es schlug. Ich konnte sehen und hören, wie es schlug. Ich schaute auf die Heiligen in den Wagen Gottes und jedes ihrer riesigen Herzen schlug im gleichen Rhythmus wie das Herz Jesu. Dann geht das noch weiter, ich lese nicht alles vor. Aber das fand ich schon irgendwie, das hat mich sehr berührt, weil ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin. Ich glaube, Gott will die ganze Welt erreichen. Da bin ich sowas von fest davon überzeugt, weil da haben wir von der Bibel her und von dem Leben Jesu ein so starkes Zeugnis, dass man sagen muss, Gott liebt jeden Menschen, er möchte jeden Menschen erretten. Sogar uns in alten Hüften. Ist doch unglaublich, oder? Also, warum uns? Ne? Gibt so viel bessere Menschen vielleicht auf der Welt oder so, ne? Und so viel hingegebenere. Warum? Das ist das Zeugnis, er liebt die Menschen in Fellbord, er liebt sie in Afrika, Eskimos, alle. So. Und Gott ist unterwegs in der unsichtbaren Welt, um diese Menschen zu retten. Bin ich felsenfest von überzeugt. Diese feurigen Wagen habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist da Bewegung. Und und ich glaube, es geht um die Heiligen. Es geht auch um uns. Also irgendwie macht Gott das Ganze. Jesus spielt eine ganz große Rolle. Sein Herz schlägt. Aber irgendwie sind wir mit dran beteiligt. Ja, wir sitzen da in diesen Wagen und haben auch transparent und Herz. Wenn man diese Vision noch weiterliest, sieht sie irgendwann, dass diese Wagen, die haben natürlich Zügel und diese Zügel liegen aber nicht in den Händen der Heiligen, der Menschen, dieser, sondern die führen in den Himmel. Und diese Zügel hat Gott in seiner Hand. Und es geht, glaube ich, darum, dass die Heiligen, die transparent sind und diesen Herzschlag Jesu haben und mit ihm verbunden sind, dass die Kontrolle abgeben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Moment. Ich versuche das mal so zu. Jesus ist hier, der ist ja noch viel, viel größer, ne? So, Jesus ist ja viel, viel größer. Ja, und der hat ja sein riesiges, großes Herz. Im Himmel da, das ist jetzt hier nur angedeutet, ja, das ist er. Aber ich mache es jetzt mal nicht mit Zügeln, er hat seine Hand und ich glaube, die Heiligen, die sind mit ihm verbunden und das heißt, sie haben die Eigenkontrolle abgegeben. Natürlich habe ich immer Kontrolle über mein Leben, ich kann Ja und Nein sagen, ich kann mich dafür und dagegen entscheiden, aber irgendwie, sie haben ihr Leben erstmal Jesus anvertraut. Dies war ja ein schönes Beispiel mit diesen Prioritäten und den Steinen, ne? Das ist ein ganz schönes Beispiel, macht das so plastisch. Gibt es Prioritäten in unserer Gesellschaft? Natürlich. Was ist so eine Priorität in unserer Gesellschaft? Sag mir mal eine. Arbeiten gehen. Ja.
Natürlich Kohle, 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 oder? Riesenpriorität, ja. Das ist eine Riesennummer, da kümmern wir uns rum, da laufen wir hinterher, das ist unser Gesellschaftsding. So, wenn wir jetzt mal das Kohle, 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 ist das eine Priorität bei Gott? Nein. Arbeiten gehen ist wichtig. Aber es dient bei Gott eigentlich... Ja, natürlich braucht er es, aber es ist nicht die große Priorität. Also wir sollen eigentlich arbeiten gehen. Das ist das erste Sinn ist, um arbeiten zu gehen. Nein, noch nicht mal, sondern dass ich das, was Gott in mich reingelegt hat, dass ich das lebe, dass ich meine Begabung lebe. Damit ehre ich ihn. Das ist die... Er wird alles andere, dass ich da Geld bekomme und mit meinem Geld auskomme, das wird er mir hinzugeben, aber ja, also er hat so Prioritäten. Ja, wenn du in der Gesellschaft fragst, wie wichtig ist Kirche oder Gemeinde, oder das hat ja keine Priorität, oder? Deutsche Bank ist wichtig oder so. Gott sagt irgendwie, natürlich brauchst du irgendwo ein Bankkonto, aber ne, das andere, das ist deine geistliche Familie, da will ich dir begegnen, da will ich dich auch auftanken. So was weiß ich, also diese Prioritäten Geschichte ist sowas ganz Typisches, wo ich sage, ey, ich connecte mit Jesus und ich folge ihm, ich gebe da ein Stück weit Kontrolle ab, ich lebe ein Kontrastleben, einen anderen Lebensstil, der von Gott her bestimmt ist. So, jetzt ist so die Frage, irgendwie finden wir dafür so biblische Beweise. Und ich habe euch, das möchte ich euch noch mitgeben, eben eine biblische Geschichte mitgeben, wo ich sagen würde, die spiegelt das so wider, was hier beschrieben wird. Ist ein ganz anderes Bild, das geht nämlich um Fischfang zur Zeit Jesu nach seinem Tod. Er ist aber noch gegenwärtig, also in seiner Auferstehung. Die Jünger sind total verstört, frustriert, verstreut. Und jetzt kommt Jesus. Johannes Kapitel 21. Und unter anderem haben die sich schon alle aufgespalten. Der eine hat sich ja umgebracht. Judas ja so, der eine hat sich umgebracht. Die anderen, keine Ahnung, wo die sind. Und 7 von denen haben sich noch zusammengehalten und sind gerade am See. Was machen sie? Gehen wieder fischen, gehen ihrer alten Berufstätigkeit nach. Waren ja Fischer. Und sie gehen wieder fischen. Johannes Kapitel 21. Und dann sagte Simon Petrus zu den anderen, ich gehe fischen. Da sagen die anderen, wir kommen mit. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Da werde ich auch immer bei erwischt, irgendwie so dieses Thema Anstrengung, Mühe und Erfolg. Das kann ja manchmal meilenweit auseinanderklaffen. Ne? Irgendwie denke ich, ich habe mich so bemüht. Ich habe echt... Und jetzt das Ergebnis. Das passt irgendwie nicht. So, ne? Genau. Und sie erleben das auch. Und die ganze Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Entweder, weil es noch so schummrig war. Nachher heißt es, sie sind 100 Meter davon weg. Also es ist ja noch dunkel, 100 Meter entfernt, konnten das nicht richtig klar erkennen. Vielleicht auch, weil immer wieder deutlich wird, der auferstandene Jesus muss anders ausgesehen haben als der leibhaftige Jesus. Da waren Elemente, die man wiederentdecken konnte, so wie die Wundmale. Also irgendwie, was seine Persönlichkeit zutiefst gekennzeichnet hat. Aber irgendwie war er dann doch wieder anders. Also ganz interessant, wird uns ja auch mal bei der Auferstehung betreffen. Ne? Was wird man von uns noch erkennen? Wir werden erkennbar sein. Da wird auch eine Leiblichkeit da sein und trotzdem wird sie anders sein. Also vielleicht kann das auch dort der Grund gewesen sein. Aber also die Jünger wissen es nicht und Jesus redet sie an, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Ja, ist es so, das ist auch typisch Jesus. Übrigens, das ist typisch Gott. Manches Mal haben wir Fragen in unserem Leben, ne? Ich bin davon überzeugt, manche Frage, die wir haben, wird uns von Gott gestellt. Ne? Habt ihr nicht ein paar Fische? Wir denken immer, Gott kommt mit Antworten. Manchmal kommt er vielmehr erstmal mit Fragen. Also überleg mal, welche Fragen du gerade so hast in deinem Leben. Welche Frage könnte da vielleicht schon von Gott sein, die Gott dir und mir stellt? Ne? So, mir hat er die Frage letzte Woche gestellt, so, was soll das? Was soll das? Alle sind am Start irgendwie, aber nur die Heiligen sind nicht am Start irgendwie. Was soll das? Irgendwie so, ne? Ja, was soll das? Ich glaube, das ist eine coole Frage. Die beschäftigt mich bis heute. So, ne? Was soll das? Kinder haben nicht mehr. Nein, sagen sie, keinen einzigen. Ne? Dadurch ist auch so eine Offenbarung, ne? Also man, Jesus stellt uns Fragen und wir kommen so langsam ins Thema rein und offenbaren uns. Wir arbeiten uns so langsam so, Jesus arbeitet sich so langsam mit uns so zum Grund unseres Herzens vor, ne? Kein einzigen Misserfolg. Käse. So, ne? Ah, sagt er zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Moment. Seite wechseln, das macht einen Meter Unterschied oder zwei Meter bei der Bootsgröße. Willst du uns hier veräppeln? So, ne? Irgendwie. Werft die Netze aus. Okay. Sie warfen das Netz aus, fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Digga, das ist ja mal hier richtig spooky, oder? Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, ist nämlich Johannes, der dieses Evangelium schreibt, sagte zu Petrus, in dem Moment, es ist der Herr. In dem Moment erkennt er, das hier ist mal gerade so abgefahren, übernatürlich, das kann nur Gott selber sein, Jesus sein. Simon Petrus, als er das hörte, warf er sich das Obergewand über, der muss also in Unterwäsche da gefischt haben, war ja auch völlig okay, ne? Hat ja auch gearbeitet. Aber wenn man jemand begrüßte, zog man sich eigentlich, die Schamkultur auch so, zog man sich einigermaßen ordentlich an. Also schmeißt er das Obergewand über, nimmt, rafft es aber hoch, springt ins Wasser, anscheinend, keine Ahnung, war vielleicht nicht so tief und lässt Boot, Boot sein, Fische, Fische sein und ab zu Jesus. So, ne? Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land, es waren noch etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlefeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Also interessant, Jesus hat anscheinend schon Frühstück bereitet, ohne vorher fischen zu gehen oder so, oder keine Ahnung. Also es ist alles so irgendwie, wie ist das? Das ist krass, das ist so übernatürlich, so verstörend auch, oder? Ich finde es auch verstörend. Was soll das hier? So, ne? Was ist das denn hier für eine Story? So. Und sagt aber, bringt doch ein paar Fischen von euren auch noch mit. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Also ein dreifaches Wunder. Also voll, rappelvoll von großen Fischen, 153. Warum diese Zahl? Kommen wir gleich nochmal drauf. Und es reißt trotzdem nicht. Auch wieder ein Wunder. Eigentlich hätte es reißen müssen. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Tja, warum 153? Also da gibt es so verschiedenste Auslegungsmöglichkeiten. Also ich glaube, die erste Sache ist, es werden immer wieder gerne so historische Details geschildert, wenn es um Jesus geht. So Namen werden genau benannt oder das war der, dessen Mutter war oder das war die Frau, von der Jesus 7 böse Geister ausgetrieben. Also es werden immer so wieder Details genannt. Jetzt kann man sich fragen, warum Details? Ich glaube, diese Details werden erstmal genannt, weil er uns deutlich machen möchte, dass es wirklich passiert. Er kann sogar Details berichten bis zu einer Zahl. Es waren nicht 150 Fische. Es waren 153 Fische. Das war wirklich so. Ne? Das ist, glaube ich, das Erste, was er uns mitteilen möchte. Und trotzdem ist es oft so, dass wenn solche Details auch genannt werden, werden oft so die Details genannt, die darüber hinaus noch so eine Bedeutung haben. Jetzt ist es, ich bin kein großer Altertumsforscher, habe zwar Theologie studiert, aber so tief in der Materie war ich auch nicht drin. Aber ich habe so ein bisschen nachgeforscht. Da gibt es so unterschiedlichste Varianten, was das noch so bedeuten könnte. So Zahlenspielereien. Ich bin in Mathe total schlecht, also das verstehe ich alles gar nicht. Und so. Aber eine Auslegungsgeschichte, die der Hieronymus gegeben hat, also einer der alten Kirchenväter, der hat gesagt, in der damaligen Welt war man davon überzeugt, dass es 153 Fischarten gab. Also in Israel 153 Fischarten, unterschiedliche Fischarten. Und deswegen dieses Verblüffen, sie holen die Fische und sagen, es steht hier nicht, dass es 153 unterschiedliche Fische waren, darum geht's gar nicht. Aber 153, wenn man dem so folgt, wäre das hochinteressant, weil Jesus an dieser Stelle deutlich macht, ich will euch haben, ich will dich, Petrus, haben, ich will euch Jünger haben. Und ganz ehrlich, ich will die ganze Welt haben. Ich will die ganze Welt erretten. Ich will jeden haben, jedes Volk, jede Nation, jeden Menschen. Diese Vision, dass diese himmlischen Herrscharen, diese Wagen Gottes mit der Herrlichkeit um die Erde kreisen. Geht hin in alle Welt, hat Jesus mal gesagt, ganz deutlich. Das ist für mich unvorstellbar. Ich war mal in Südamerika im Dschungel, wirklich, da leben ja Leute, die kommen eigentlich, oder sind, leben noch Gedanken in der Steinzeit, wirklich. Die haben zwar eine Uhr, die geht dann meistens nicht, ne? Aber als so Symbol, dass sie in der Zivilisation angekommen sind. Interessant, du kannst da wirklich, also wirklich, das war im Urwald, das heißt, wir sind mit kleinen Flugzeugen hingeflogen, dann sind wir auf kleine Boote gefahren und waren tagelang unterwegs, das war wirklich Amazonas. Und dann konnte es dir passieren, dass du in irgend so eine palmbedeckte Hütte kamst und du konntest Coca-Cola kaufen. Unsere Coca-Cola, Coca-Cola. Wenn du bist im Urwald, du isst mit den Kochbananen und Fische und was weiß ich, alles dieses, so, ne? Also Fische heißt, die werden nicht vorher entgrätet und so. Oder entschuppt. Das wird grob gemacht. Dann werden die einfach gemanscht und im Mund sortierst du, ob das eine Gräte ist, ein Auge ist oder eine Schuppe oder eine Flosse ist. Und das spuckst du dann aus. Du kriegst aber Coca-Cola! Da denkst du, bang! Coca-Cola hat eine Mission. Coca-Cola hat mal gesagt, wir wollen die ganze Welt erreichen. Jeder Mensch soll einmal in seinem Leben Coca-Cola getrunken haben. Hochinteressant. Ich glaube wirklich, dass es immer noch die große Mission Gottes und sein Anliegen gibt, jeden Menschen auf dieser Welt zu erreichen. Alle meine Nachbarn, jedes meiner Familienangehörigen, alle meine Freunde, alle meine Mieter, alle diejenigen, die ich überhaupt nicht kenne. Er will jeden erreichen. Er kreist um die Erde und ist unterwegs, um die Leute zu suchen, die für ihn offen sind. Das ist, ich finde, es ist ein Hammer. Steckt hier in der Geschichte drin. Jetzt geht das noch weiter. Nachdem sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des von Johannes, liebst du mich mehr, als die mich hier lieben? Also, jetzt haben die gegessen. In allen Kleingruppen essen wir ja auch immer. Das ist ganz wichtig. Das steht in der Bibel. Wir sollen immer essen, so ungefähr, ne? So. Und dann sollen wir zum Soul Talk vordringen. Okay? Ja, okay? Seid ihr dabei? Die ihr in Kleingruppen seid? Ja, natürlich sind wir dabei, okay? Also nach dem Essen oder beim Essen schon Soul Talk. Und genau das passiert hier. Erstmal schön essen. Und jetzt zack. Liebe. Hast du mich? Ah, komische Fragestellung, ne? Liebst du mich mehr als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Interessant, Petrus war eigentlich ein Fischer und er hatte den Auftrag, Menschenfischer zu sein. Hier wechselt er das Bild. Ein Fischer wird zum Hirten. So, sorge dich um meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Antwortete er, Jesus sagte zu ihm, leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Der Hintergrund wird wahrscheinlich sein, dass Petrus vorher dreimal Jesus verleugnet hat. Wenige Tage vorher. Ne? Jesus wird inhaftiert, hat sich zu verantworten, wird vor die unterschiedlichsten Gerichtsbarkeiten geschleppt, die alle manipuliert sind. Er wird geschlagen schon, ne? Also er wird gefoltert. So, Petrus versucht das rauszukriegen und nähert sich dem und dann wird er erkannt, ist das nicht auch einer der Jünger? Und dann verleugnet er Jesus dreimal und anscheinend. So, was passiert hier? Wisst ihr, was hier passiert? Hier passiert Transparenz. Unser Eigentliches wird offenbar. Und das ist jetzt, glaube ich, eine ganz wichtige Nummer, auf die wir hier stoßen. Wenn man am Anfang der Bibel geht, 1. Mose Kapitel 2, dann findet der sogenannte Sündenfall statt. Also das, wo wir als Menschen uns zum ersten Mal gegen Gott entscheiden, uns von ihm loslösen. Und die sofortige Konsequenz sofort ist, dass Scham entsteht. Der Mann schämt sich vor seiner Frau und beide schämen sich vor Gott und verstecken sich. Das ist das Gegenteil von Transparenz. Das hundertprozentige Gegenteil. Wir schämen uns, wir fühlen uns unwürdig, wir wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben und wir machen zu, wir verstecken uns. Wir hatten vor ein paar Wochen hier das Eheseminar. Ein Eheseminar über mehrere Tage. Und das Eheseminar startete genau mit dem Thema Scham. Und in dem Moment war mir klar, dass sich einige von uns nicht angemeldet haben, weil sie sich geschämt haben, zum Eheseminar zu gehen und Angst hatten, dort über die Dinge reden zu müssen, für die sie sich schämen. Und ich kann das super verstehen. Wenn wir in der Scham stecken bleiben, dann macht das Trennung zwischen uns als Menschen und es trennt uns von Gott. Dann ist diese weltweite Bewegung, die Gott installiert, sofort vorbei. Die wird nicht passieren. Weil ich gehemmt bin. Ich fühle mich noch voller Schuld. Ich fühle mich unwürdig. Ich fühle mich klein. Und die übernatürliche Liebe Gottes kann nicht zur Wirkung kommen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Und ich finde es so hochinteressant, dass Jesus hier dem Petrus erstmal klar macht, du, mein Auftrag, die ganze Welt zu erreichen, ist immer noch da. Das ist immer noch mein Plan. Und ich möchte es mit dir machen. Und jetzt sorge ich als erstes dafür, dass du transparent wirst. Dass du das loswirst. Dass du über das, was dich quält, ihn hat doch nicht nur gequält, ich habe Jesus verleugnet, sondern die Frage ist doch, warum habe ich ihn verleugnet? Und die Sache war doch, ich habe andere um mein Leben mehr geliebt als Jesus. Und deswegen genau die Frage, liebst du mich? Mehr als die anderen. Und ging es nicht, ist deine Liebe größer als bei den anderen, darum ging es gar nicht. Sondern Jesus wollte nur deutlich machen, liebst du mehr die Menschen und dich? Oder liebst du mehr mich? Lass uns mal da anknüpfen. Lass uns mal transparent werden. Ich glaube, jede geistliche Entwicklung in meinem Leben oder die mit meinem Leben passieren soll, und sie soll durch uns passieren, wir sind die Heiligen, die im Wagen sitzen. Ja? Wir sind die Menschenfischer. Wir sind die Hirten, die Menschen betreuen sollen und Verantwortung übernehmen sollen. Ja? Das fängt mit Transparenz vor Gott an. Dass die Dinge meines Lebens, wo ich Scham empfinde, die ich nicht erzähle, weil ich denke, wenn ich das erzähle, da kommt mein Misserfolg. Das ist so eine Sache von mir. Also über Fehler kann ich noch relativ gut reden, aber über Misserfolg fällt es mir sehr schwer zu reden. Da hat jeder seine Baustelle. Da hat jeder seine Baustelle. Und ich kann Halbwahrheiten oder Halblügen, könnte ich sagen, nur um den Misserfolg zu beschönigen. Schrecklich. Und in dem Moment ist nicht diese Transparenz da, ne, sondern da kommt irgendwie so ein Grauschleier ins Leben rein. Der hemmt. Was in diesen Fragen drinsteckt, ist natürlich auch, es geht um die Liebesfrage, ne? Liebst du mich? Da geht es interessanterweise auch um ein Gefühl, aber dass, wenn es um echte, geistlich übernatürliche Liebe geht, geht es im Kern nicht um ein Gefühl. Das soll mit dazukommen. Jawohl, das ist auch wichtig, aber das ist nicht die Kernsache. Kern der Liebe Gottes ist, dass sie selbstlos dient. Kern der Liebe Gottes ist nicht, dass ich mich liebevoll fühle, sondern dass ich bereit bin, selbstlos dem anderen zu dienen. Ne, ihr Senioren, ihr seid berufen, den Jüngeren selbstlos zu dienen. Da habt ihr nichts von. Einfach zu tun. Was heißt es für mich? Nicht, was kriege ich wieder? Lohnt sich das? Wenn Jesus das überlegt hätte, was kriege ich wieder und lohnt sich das? Ja, dann wäre er im Himmel geblieben, der wäre nie auf die Erde gekommen, so ungefähr. Ne? Also, er hat gar nicht gefragt. So, er wird es jetzt überlegt haben. Aber es geht bei der ganzen Geschichte hier, geht es um selbstlose Liebe und die natürlich entzündet ist von diesem liebevollen Herzschlag. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat nicht erstmal mit dem Petrus da die Standpauke gehalten, sondern erstmal hat er ihn gelockt. Werf mal das Netz zur rechten Seite. 152 Fische. Bang. Da hat er noch nicht über das Fehlverhalten gesprochen. Nur erstmal gelockt. Erstmal klar gemacht. Fühlt sich cool an, oder? Hätte Petrus wahrscheinlich gesagt, etwas verstörend, aber auch cool. Dann ist er hingekommen, hat erstmal Frühstück gekriegt. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Ja, es soll auch fühlen, aber ist erstmal, backe ich dem anderen Fischbrötchen oder nicht? Mache ich das? Und mache ich danach auch den Grill wieder sauber und all den Krempel? Ne? Oder sage ich, oh nee, ist mir zu anstrengend. Ne? Das ist Liebe. Wenn wir uns um Kinder kümmern, was ist Liebe? Was sie uns zurückgeben? Ja, das ist schön. Aber ihnen morgens das Butterbrot zu machen, ne? Oder Cornflakes oder keine Ahnung. Ja? Ja. Das macht er eben hier nochmal richtig und uns klar irgendwie, ja, es geht um Liebe. Und das ist, weil Liebe heißt, kümmere dich um die Schafe und Lämmer. Das ist. Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung für die anderen. Ja, vielleicht fühlst du dich überfordert. Kann sein. Dann geh nur den nächsten kleinen Schritt. Geh nur den nächsten kleinen Schritt. Reicht völlig aus. Ich sage nicht, du musst ja mit 7 Meilenstiefeln vorantreiben, voranpreschen. Geh den nächsten kleinen Schritt, aber den geh. Und wenn du das tust, dann sitzt du in einem Wagen voller Transparenz und verbunden mit dem Herzschlag Jesus, der uns tätig liebt. Als er das mit dem Petrus klar gemacht hat, gibt's noch einen kleinen Schlenker, Amen, sagt Jesus, ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel, den er gerade hochgerafft hat, um seine Klamotten zu und dann ins Wasser gesprungen ist. Ne? Das ist dieser, der Gürtel, die haben ja damals so lange Gewänder wohl getragen. Ne? Also diese langen. So, wenn man jetzt laufen wollte, musste man die irgendwie ein bisschen höher nehmen. Ne? Die hat nicht eine Buchse an, sondern irgendwie diese wallenden Klamotten. Damit läuft sich schlecht und arbeitet sich schlecht. Deswegen, wenn man sich ausziehen wollte und sich bewegen wollte, hat man die, und schnell laufen wollte, hat man die eben ein bisschen hochgezogen, mit dem Gürtel festgemacht wohl, und dann ist man losgelaufen. Deswegen hier der Gürtel. Hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hin willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Hammer. Also es ist aus der Kirchengeschichte dokumentiert, dass der Petrus hingerichtet worden ist, er ist gekreuzigt worden mit dem Kopf nach unten. Das war sein Lebensende. Wo du nicht hin willst und trotzdem wirst du deine Hand ausstrecken und trotzdem willst du mit mir verbunden bleiben und meinen Willen tun. Kontrolle abgeben. Wir haben bei der Neukonferenz auch ein bisschen die Kontrolle abgegeben. Wir haben gesagt, es gibt keine Eintrittskarten mehr. Wir sollen ein bisschen Kontrolle abgeben. Es war eigentlich mein Vorschlag gewesen, weil ich dachte, das wird uns mal helfen, so ein bisschen mehr Mannschaft zu werden der Konferenz und nicht bei jeder Veranstaltung ein neues Publikum irgendwie zu haben und man fängt immer wieder bei null an. So ist es ja nicht, aber ne? Das war so der Anfang. Also das war mein Vorschlag. Aber ich habe jetzt auch gedacht, okay, jetzt Gott, was hast du vor? Weißt du? Das war doch meine Frage. Was soll das? Hab mit den anderen gesprochen, mit den Leitern, und eine Idee war, komm, wir heben die Konferenzgebühr auf. Das kann sein, wenn die Frommen nicht kommen. dass Gott die Unformen von den Hecken und Zäunen, von den Landstraßen hervorholen will. Lassen Sie Schleusen aufmachen. Er will die ganze Welt retten. Wenn wir transparent sind, ehrlich sind, offen sind, mit dem, was uns Freude macht, aber wo wir auch versagt haben, wenn wir uns reinigen lassen, wenn wir uns ausstrecken nach diesem Herzschlag Jesu und sagen, okay, diese selbstlose Liebe, die ist übernatürlich, die habe ich nicht. Aber wenn bei dir selbstlose Liebe in deinem schlägt, Jesus, dann möchte ich deinen Herzschlag haben, dann möchte ich das auch leben. Dann möchte ich da reinkommen, dann möchte ich das lernen, dann möchte ich Herzerweiterung kriegen. Wir haben, da war ich junger Erwachsener, in Gießen studiert und wir hatten so eine soziale Arbeit unter Kindern in einem Brennpunktviertel, in der sogenannten Gummiinsel. Schon was von gehört, Gummiinsel? So ein ganzes Areal in Gießen. War mal eine Gummifabrik, dementsprechend haben die Arbeiter sich angesiedelt, dementsprechend waren auch die Leute, die dort in der Gummifabrik, könnt ihr euch vorstellen, gearbeitet haben, so, und da ist so ein sozialer Brennpunkt entstanden. Und dieser soziale Brennpunkt, der wurde, also dieser Arbeit unter den Kindern wurde geleitet von einem alten Mann, Herrn Jauer, schon längst tot. Und der hat jedes Mal beim Beten, wir haben uns immer Samstag getroffen, wir gingen den ganzen Samstag bei drauf, so mit Vorbereitung, die ganzen Kinder aus den Häusern holen, Riesendinger und dann da mit denen gegessen und was weiß ich gemacht und so. Und haben uns immer zum Beten getroffen und der Hans Jauer, der hat immer gebetet um Herzerweiterung. Das war immer sein Gebet, Herzerweiterung. Und der war so klasse, der hatte so viel Liebe. Da konnten Kinder auf dem Schoß sitzen und die haben sich dann eingenässt teilweise, weil die das nicht so kontrollieren konnten. Das hatten die nicht gelernt. Da konnten die meisten Kinder nicht mit Messer und Gabel essen, die konnten nur mit Löffel essen, wirklich. Wenn wir die hatten, die konnten mit einem Löffel, die konnten aus der Dose. Deutschland. So, der konnte die Kinder, und dann hatten die eingenässt. Bei ihm auf dem Schoß. Da war der nicht ärgerlich drüber. Der hat nicht gesagt, ihr geht. Das hat der so freundlich, liebevoll, unglaublich, wie der damit umgegangen ist. Das kann man gar nicht nachmachen. Es sei denn, du hast es. Habe ich nie vergessen, um Herzerweiterung zu beten. Das ist so eine Bibelstelle. Und wenn ich an Neukonferenz denke, dann werde ich genau daran erinnert. Ich glaube, es geht um Herzerweiterung. Es geht darum, die ganze Welt will erreicht werden. Wir haben die Schleusen aufgemacht. Ladet die Leute ein. Wenn es um Thema Heilung geht, ist ganz interessant. Ich glaube, Heilung ist noch nicht mal in erster Linie für Gläubige da. Ich sage das mal so. Ich glaube, es ist in erster Linie auch für Gläubige da, natürlich. Aber in erster Linie ist es ein Zeichen und Wunder Gottes, um den Ungläubigen zu sagen, es gibt den lebendigen, allmächtigen Gott. Ich habe Gott sei Dank im letzten Jahr auch, ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben so richtig Heilung erlebt. Ne? Habe ich schon ein paar Mal erzählt vielleicht, aber es ist super. Echt, wenn einen das erreicht, ehrlich, also was soll ich dazu sagen? Das ist, wenn man Heilung erlebt, das ist, weil wenn man Heilung von Gott erlebt, erlebt man Gott in seiner Seele. Da ist sowas von abgefahren. Toll. So, ne? Das war nur eine Kleinigkeit bei mir. Ich war nicht krebskrank, das war eine Kleinigkeit. Und trotzdem hat Gott meine Seele so dadurch erreicht, dass ich habe den Herzschlag Gottes gespürt in meinem Leben. Wow. So. Und Gott möchte irgendwie da viele Menschen mit erreichen. Ich glaube nicht, dass jeder Mann geheilt wird und jede Frau, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Gott immer noch ganz viele Menschen durch Heilung berühren möchte. Das glaube ich. Und ich bin da nicht gut drin. Wenn ich gut drin wäre, würden wir Chuck Perry nicht holen. Wir holen Chuck Perry, sage ich mal, weil ich nicht gut drin bin. Und die meisten von euch, ich will jetzt euch nicht zu nahe treten, stehen da auch eher so ein bisschen wie ein Ochs vorm Berge und sagen, Heilung weiß ich ja auch nicht. Irgendwie, was man damit so macht. Versteht ihr das? Oder? Und deswegen sagen wir, Chuck, komm und hilf uns. Hilf uns an der Stelle, wo wir nicht gut sind. Das ist ein Akt der Demut. Demut und Glauben haben ganz viel miteinander zu tun, habt ihr schon mal festgestellt, ne? Ohne Demut gibt's gar keinen Glauben. Gehört damit bei. Guck mal, ob da irgend, vielleicht erreicht dich nochmal dieser Gedanke, Gott möchte die ganze Welt erreichen. Vielleicht erreiche ich der Gedanke Transparenz. Und du musst vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen oder mit Gott selber über die eine oder andere Sache bis dahin sprechen. Wo du sagst, über diesen Misserfolg, über diese Schuld, über die, da konnte ich bisher nicht reden. Und heute ist der Tag, ich werde drüber reden. Mit Gott und mit dem, den es vielleicht sonst noch betrifft. Vielleicht ist das Thema Liebe, wo du merkst, boah, meine Dienstfähigkeit, ehrlich, ich bin super gut drin, mich abzugrenzen. Ich sag immer sofort, ne? Ich habe ja immer wieder Aufgaben zu, ne, zu delegieren. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Wer macht doch Kindergottesdienst und so? So, das ist ganz interessant, ehrlich. Es gibt, ich gehe mal die Gemeindeliste durch und da gibt es Leute, die rufe ich immer sehr gerne an. Die können mir auch absagen, ist alles cool, weil Freiheit drin ist. Und es gibt Leute, wo ich mir vorher 10-mal überlege, rufst du die an. Weil ich, vielleicht liege ich total falsch, aber weil ich schon irgendwie spüre, boah, die Dienstbereitschaft, weiß ich jetzt nicht so. Vielleicht sollte ich sie mal trotzdem anrufen und das mal so testen. Aber genau darum geht's hier. Tätige Liebe. Bang. Das ist der anderen Essen machen. Anderen zu dienen. Mit ihnen in die Tiefe zu gehen. Vielleicht ist das so der Punkt, wo du sagst, boah, ich glaube, ich muss meine Selbstkontrolle da nochmal schwer überdenken. Irgendwie bleibe ich in meinem Sicherheitsbereich und behalte da die Kontrolle und da lasse ich Gott, sag ich mal, Heilung oder so, Übernatürlichkeit, da kriege ich schon irgendwie so ein inneres, ja, vielleicht ist das so ein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich auch nicht. Weil das ist ja so der wesentliche Part, den jeder von uns mit seinem Gott, mit seinem Jesus ausmachen darf. Das ist ein Vorrecht, dass kein anderer das machen kann für uns, sondern er ist der Hüter unserer Seelen, deiner Seele und meiner Seele. Und mit dem machen wir das klar. Okay, ja. Vielen Dank, dass ihr, ich war mir so ein bisschen unsicher, weil irgendwie mich so viel bewegt hat die letzten Tage. Danke für alle, die ihr euch beteiligt habt beim Gottesdienst, für jeden Impuls, für jedes Lied, für diese wunderbaren Steine, sagt das Nicole auch nochmal. Vielen Dank für alles, die was mitgebracht haben, zu essen und zu trinken. Das ist so, ne, die Fischbrötchen für uns heute bereit gemacht haben. Ist richtig schön. Das ist wirklich, das ist so kostbar. Ich weiß nicht, ob die Welt und wir dir danken werden. Aber Gott sieht das. Gott sieht das. Und er schätzt das. Jede Sache, wo wir in seinem Herzschlag Liebe üben und ihm folgen. Jesus, wie soll ich das sagen? Ich finde, es ist eine aufregende Zeit. Es ist auch eine spannungsreiche Zeit und ich merke das so selber, so wenn ich so an die nächste Woche denke, boah, da sind nur so Spannungen in mir. Da ist so diese Vorfreude, ja, und da sind so die Sachen, boah, hoffentlich klappt das. Und auch so diese Ängste, so irgendwie eben den Misserfolg einzufahren. Du weißt, dass das auch meine Baustelle ist. Egal wie, wir bringen dir hier unsere Baustellen und ich bitte dich, dass du uns irgendwie hilfst, in das Thema reinzukommen, was du für uns bereithältst. Und dass wir nicht eher loslassen, damit wir wirklich das spüren. Wir sind auch Heilige in diesem Wagen. Und wir sind in dieser übernatürlichen Bewegung, sind wir mittendrin. Da sind so feurige Pferde vor uns und das hat auch Dynamik. Jo, da geht auch vielleicht nicht immer alles auf den ersten Blick gut, aber irgendwie da ist Bewegung, die Licht bringt, die Herrlichkeit bringt, die auch Unruhe bringt, jawohl, die auch Ablehnung vielleicht bringt, auch in mir, aber da ist insgesamt eine gute Bewegung. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass du die Kontrolle behältst. Danke für deinen Herzschlag, von dem wir leben können. Es ist so gut. Danke, dass du es mit Petrus gut gemacht hast. Danke, dass du es mit uns gut machen wirst. Und mit all den Menschen, die am Wochenende, nächsten Wochenende auch da sein werden. Es ist schön, dass du, wie man so früher gesagt hat, im Regiment sitzt, die Herrschaft hast. Und die sollst du auch haben. Wir lassen die Züge los und geben sie in deine Hand und sind gespannt, was in der nächsten Woche noch mit uns und um uns herum passiert. Amen. Amen. Okay, dann euch alles Gute, viel Spaß, genießt auch die Gemeinschaft miteinander, mit Gott. Gott segne euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.